Herzlich willkommen zurück beim Podcast Kaltes Wasser, dem Podcast rund um das Thema Anfangen und die ersten Schritte gehen. Wir sind hier in der dritten Episode. Vielen Dank bereits für das viele Feedback auf die ersten beiden Folgen. Und ja, schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Mit meinem heutigen Gast unterhalte ich mich über den Aufbau eines Cybersecurity-Unternehmens. Nach dem Studium in Koblenz zur Medizintechnik und in Gelsenkirchen, wo es dann schon eher in die Richtung Internet Security ging, ja, hat er für 4-5 Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Internetsicherheit gearbeitet. Ja, hat seit November 2018 gemeinsam mit seinem Co-Gründer Chris, ist er Geschäftsführer von Aware7, ein Cybersecurity-Unternehmen mit Sitz in Gelsenkirchen. Dort beraten die beiden mit ihrem Team, was mittlerweile schon auf mittlerweile 15 Mitarbeiter, vielleicht sind es auch schon in der Zwischenzeit wieder ein paar mehr geworden, angewachsen ist. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Internetsicherheit und versuchen das ganze Thema auch verständlich aufzuarbeiten, sind sehr aktiv auch auf den sozialen Medien, haben auch im März zu Beginn der Corona-Pandemie einen Podcast gestartet, der sich auch rund um das Thema IT-Security dreht. Und im Zuge des Themas IT-Security haben sie verschiedene Produkte und Dienstleistungen aufgebaut. Da kommen auch immer wieder neue Produkte dazu, vom Lifehacking übers E-Learning und zu Penetration-Tests, Schulungen und Workshops und generell mal so ein umfängliches digitales Risiko-Management-Assessment. Die Idee zu Aware7 kam, glaube ich, Mitte 2018. Genau, mittlerweile sind es 15 Mitarbeiter. Jetzt würde ich den Ball einmal direkt an den Gast abgeben. Er ist mir zugeschaltet, Matteo Große-Kampmann. Hallo Matteo.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass wir so ein bisschen quatschen hier bei dir im Kaltes Wasser-Podcast. Und genau, wir sind aufgrund von Corona mittlerweile eher, also nicht gewachsen. Genau, wir mussten sogar ein bisschen verkleinern, sind aktuell 11 aber gehen nach Corona wieder, oder jetzt im September geht es wieder so ein bisschen aufwärts mit allem, genau.
Ja, aber ich meine so von November 2018 bis jetzt direkt schon so auf 11 Leute, Mitarbeiter zu wachsen, zeigt ja, dass es ein aktuelles Thema ist, wo auch Bedarf besteht.
Auf jeden Fall. Also wir können uns nicht beschweren, was die Bedarfe angeht. Wir sind natürlich nur einfach wie alle eigentlich von der Corona-Krise auch doch ein Stück weit betroffen. Vor allen Dingen, weil ein großer Teil unseres, so haben wir uns ja auch kennengelernt, unseres Geschäfts quasi mit dem Vor-Ort-Sein auf Veranstaltungen, Ansprechbar-Sein zu tun hatte. Und das bricht natürlich alles weg. Und eine digitale Konferenz oder eine digitale Veranstaltung kann das einfach nicht zu 100% ersetzen. Ich glaube, für so Podcasts ist die Corona-Krise super, weil es ist mittlerweile fast egal, ob wir uns gegenüber sitzen oder ob wir uns bei Zoom quasi digital sehen. Das ist tatsächlich ja eine ganz angenehme Geschichte. Und ich bin auch sehr froh, dass es immer mehr Podcasts gibt. Also das ist ja wirklich ein sehr, ich sage jetzt mal zugängliches Medium. Und vor allen Dingen finde ich das intimste Medium.
Klar, also man kann ja auch eigentlich zu jedem Thema einen Podcast mittlerweile schon fast finden und auch immer noch starten. Ja, ich bin, habe auch mal reingehört bei euch in den 7cast. Und ja, kann dann auch nur empfehlen, wenn man noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte in das Thema IT-Security, da so ein paar Sachen auch mal erklärt bekommen möchte, auf eine Art und Weise, die man auch dann vielleicht einfacher versteht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, dass ihr das ganze Thema IT-Security auch so ein bisschen verständlicher machen wollt. War das auch so die Idee, mit der ihr angefangen habt? Also ich würde jetzt direkt schon mal einsteigen, bei uns geht es ja auch ums Anfangen. Die Idee zu 7cast, wann ist die dir oder auch, ich glaube, Chris ist dein Mitbegründer, wann ist die euch so bekommen? Habt ihr irgendwie Kaffee getrunken und auf einmal hat es Klick gemacht? Wie war da so der Prozess?
Zum Sevencast, also
der. Also ich meine Aware 7.
Achso, die Firma. genau. Die war tatsächlich mehr oder weniger aus wirklich einer Schnapsidee geboren. Also wir haben 2018 auf einer IT-Sicherheitsmesse standen wir, damals noch beide als Mitarbeiter des Instituts für Internetsicherheit in Gelsenkirchen und haben überlegt, was wir jetzt machen, weil eins unserer Projekte ausgelaufen ist und an Fachhochschulen ist es ja so, ohne Drittmittel werden die Stellen abgesägt. Deswegen haben wir überlegt, was wir tun und sind zu dem Entschluss gekommen, ach, das mit dem Hacking, das läuft irgendwie ganz gut und wir machen jetzt einfach eine Firma. Und das haben wir kurz unserem Professor erzählt, also dem geschäftsführenden Direktor vom Institut, dem Herrn Pohlmann, und der war auch angetan, vielleicht auch von dem Bier, das es gab, so ein bisschen berauscht und von der Idee zusätzlich. Und dann haben wir irgendwie einen Monat später die Aware 7 gegründet, also mit Gesellschaftervertrag sind losgelaufen und seitdem eben beschäftigen wir uns genau mit dem Thema IT-Sicherheit irgendwie für alle verständlich und möglich zu machen, vor allen Dingen.
Also das heißt, Chris, dein Mitbegründer, es war quasi ein Arbeitskollege und ihr habt auch schon zusammen Projekte gemacht. Und das, was ihr so im Institut für Internetsicherheit dort gemacht habt, das wolltet ihr jetzt auch so ein bisschen noch weiter denken in Form eines Unternehmens.
Genau, man hat einfach ja ein bisschen mehr Handlungsspielraum dann und ist zum Beispiel nicht an irgendwie Tarifverträge gebunden, was natürlich gut, auf der anderen Seite schlecht aber auch sein kann. Also wir wollten einfach so ein bisschen mehr Freiheit. Ich meine, das ganze Hochschulumfeld ist eben sehr starr, dadurch, dass es doch angelehnt ist an die Tarife, an, ich sag jetzt mal einfach an so eine Behörde. Es erinnert ja eher an so eine Behörde, so eine Universität. Und wir wollten einfach so ein bisschen freier sein, so ein bisschen mehr einfach mal ausprobieren können, machen können. Und das hat bis jetzt auch eigentlich ganz, ganz gut funktioniert, ohne jetzt irgendwo groß vorher Erlaubnis einholen zu müssen, sondern das einfach mal auszuprobieren.
Und das heißt, ihr habt dann eure Verträge gekündigt oder die wären sowieso ausgelaufen, weil du gerade schon sagtest, Projekte waren dann nicht mehr da?
Genau, der Chris hat seinen Chris-Vertrag ist ausgelaufen und ich habe meinen gekündigt und wir haben dann einfach mal sind einfach mal losgelaufen. Ich habe natürlich die Wurzeln zur Hochschule noch nicht ganz verloren. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass ich an meiner Promotion arbeite. Aktuell in den Endzügen, also das ist so kumulativ, also man reicht ein Paper nach dem anderen ein, 4 müssen angenommen werden und 1 auf so einer Top-Konferenz und an dem für die Top-Konferenz arbeite ich gerade. Und da ist übermorgen Abgabe und wenn das angenommen wird, dann bin ich quasi fertig. Das wäre sehr schön und wenn nicht, dann ist auch okay, weil wie gesagt, also die Firma, die beschäftigt mich natürlich in meinem Tagesgeschäft hauptsächlich.
Mhm. Nochmal zurück zu der Entstehung, also zu der Idee. Option wäre gewesen letztendlich, dass ihr euch dann neue Jobs sucht, also Chris zuerst, weil dessen Vertrag ausgelaufen ist und ihr habt euch dann gesagt, komm, ist gerade ein guter Zeitpunkt, wir sehen da den Bedarf und wir probieren das einfach mal. Jetzt hast du gesagt, das ging dann relativ fix innerhalb von einem Monat. Was waren da für Schritte nötig? Wie habt ihr euch das, also wie so ein Gesellschaftervertrag, der ist ja nicht mal eben kurz aufgesetzt. Wo habt ihr euch da Hilfe geholt eventuell? Habt ihr Unterstützung bekommen von der Uni?
Genau, also hauptsächlich hier von den Wirtschaftsförderungen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, das ging so schnell, dass wir gar keine Zeit hatten, uns groß Gedanken zu machen. Keine Ahnung, uns war halt irgendwie klar, es soll eine GmbH sein, damit keiner persönlich haftet oder da zumindest irgendwie eine Haftungsbeschränkung drin ist. Aber ansonsten ging das eigentlich alles so schnell, dass wir überhaupt keine Zeit hatten, uns Gedanken zu machen, großartig um irgendwas. Also ich sag jetzt mal, die Basics haben wir abgeklopft und das war's dann eigentlich schon. Dann ging es schon ans Unterschreiben, weil wir eben auch loslaufen wollten.
Okay, aber da hatte dir jemanden an der Seite, der da auch quasi geholfen hat, so die ersten Schritte quasi zu gehen.
genau, die Wirtschaftsentwicklung in Bochum und Gelsenkirchen, da haben wir angeklopft, haben gesagt, hey, wir wollen das machen, habt ihr irgendwie hier Erfahrungen oder könnt ihr uns irgendwie helfen? Die haben gesagt, ja, und genau, der Herr Pohlmann, der ist ja auch bei uns als Beirat jetzt noch drin, der hat natürlich auch gesagt, hier, darauf muss man achten, etc. pp. Und dann muss man das Ganze ja eh bei einem Notar machen, der das für einen aufsetzt und dann durchspricht, was sind da kritische Punkte, und das haben wir gemacht und dann, ja.
Okay, und das war jetzt, ich meine, dann hattet ihr die Firma auf dem Papier, ne? Dann muss man ja auch die Firma erstmal aufbauen, also ihr wart dann am Anfang zu zweit, richtig?
Ja, genau.
Okay, habt ihr dann, wo habt ihr angefangen? Also das ist ja dann eine große Sache erstmal, man baut vielleicht eine Webseite und geht in die Akquise, oder wie sah das bei euch aus?
Genau, wir haben mit der Webseite angefangen, haben den Blog umgezogen, den wir privat betrieben haben, auf eben die OS7, haben das Glück gehabt, dass wir ein paar Kunden, die wir quasi am IFES hatten, mit rübergenommen haben in die OS7. Ja, und dann hat sich das alles so entwickelt. Dann haben wir hier so eine Startup Secure Förderung haben wir uns dann gesichert im Anfang 2019 war das dann. Ja.
Also ihr habt erstmal euer eigenes Kapital mit reingebracht, so für den Anfang, und habt dann aber auch noch eine Förderung bekommen. Da gibt es ja einige Programme.
Ja, genau, es gibt irgendwie, wir hatten kurz überlegt, dieses Gründerstipendium zu nehmen. Das Gründerstipendium eignet sich allerdings nur so mittel irgendwie für jemanden, der, ich sag jetzt mal, schon ein Stück weit älter ist, vielleicht schon irgendwie familiär Verantwortung hat, da ist es eigentlich nicht so günstig, sage ich mal. Deswegen haben wir uns eben für so eine, das ist eine Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, und da konnten wir eben eins unserer Produkte mitentwickeln, Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Genau, wir sind ja sehr forschungsnah, dadurch, dass wir eben beide von der Uni kommen, schreiben eben ständig an Projektanträgen, Projektideen mit, die wir eben dann irgendwie über den Bund abrechnen. Und das ist auch was sehr gut für uns ist, weil wir eben an der Speerspitze der Forschung mitarbeiten, was bei uns in der Branche eben super wichtig ist.
Ist ja am Anfang sehr viel Arbeit, so eine Firma aufzubauen, auch eine Webseite aufzubauen. Sagst du, es hat geholfen, dass ihr zu zweit wart?
Ja, ich glaube, die beste Sache war eigentlich, dass wir vorher am Institut auch schon, wir haben quasi den Bereich Pentesting und Lifehacking am IFES geleitet, und das war quasi wie schon die eigene Firma. Also man hatte eben noch das Sicherheitsnetz über die Uni, aber im Endeffekt waren wir auch selbstständig dafür verantwortlich, ob wir Aufträge haben, ob wir Kunden haben, ob wir irgendwo auftreten quasi. Von daher war das eigentlich die beste Lehre, die wir hätten machen können für das, was wir jetzt tun.
Okay, also ihr habt das, was ihr vorher schon gemacht habt, quasi mit rübergenommen einfach, und ihr wart dann einfach eure eigenen Geschäftsführer. Und was waren dann eure ersten Produkte? Waren das diese Pentests, die ihr quasi vorher auch schon gemacht habt?
Genau, Sicherheitsüberprüfungen, Vorträge. Also es nutzt, glaube ich, nichts, wenn man gute Sachen macht und dann im stillen Kämmerlein gute Sachen macht oder nur in seiner Filterblase irgendwie, sondern man muss halt raus damit, man muss sagen, dass man gute Sachen tut, also sprich, tu Gutes und sprich darüber, ist ja so ein dummer Kalenderspruch, aber stimmt halt irgendwie, und ja, das machen wir eigentlich immer noch, also wir haben ja jetzt der Blog mittlerweile, da müsstest du jetzt mit dem Chris sprechen für genaue Zahlen, das Letzte, was ich weiß, ist, dass wir irgendwie 17.000 Besucher pro Monat haben. Ja, wir arbeiten eben kontinuierlich weiter, versuchen uns hier weiterzuentwickeln, und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man machen kann.
Also das heißt, ihr geht ja so ein bisschen marketingtechnisch auch nochmal so ein bisschen eine andere Route, wie es vielleicht bei anderen IT-Dienstleistern so ist. Ihr seid, also ich kriege das ja mit auf LinkedIn, bist du auch sehr aktiv und kommen mal sehr regelmäßig dann auch Artikel, die wahrscheinlich auch mit dem Blog zusammenhängen. Ihr habt jetzt einen Podcast gestartet. Ich glaube, Instagram habt ihr auch einen Account, wo ihr auch versucht, das ein bisschen natürlich auch zielgerichtet für die Leute, die auf Instagram unterwegs sind, mit Memes und so weiter, die ganzen Themen so ein bisschen auch mit aufzuarbeiten. Ja, wie, wie, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
Wir automatisieren viel, genau, leben quasi für die Firma und ich sag mal für unsere Familie, die jeder von uns beiden hat, aber genau, darüber hinaus, natürlich versucht man irgendwie noch Privates damit unterzubringen, aber es wird eben doch schwierig, aber wir haben eben auch vor allen Dingen viele, viele gute, sehr smarte Mitarbeiter, die hier mit daran arbeiten und eigentlich zum Erfolg der Firma mindestens genauso viel beitragen wie Chris und ich. Genau, ist auch ein Learning, das wir machen mussten, nach welchen Kriterien wir zum Beispiel hier Leute einstellen. Aber ja, ist auch sicherlich so eine Sache, die ich ja gerne kritisiere an so diesem ganzen Startup-Ding, dass alle immer sagen, ja, hier ist, starte auf jeden Fall ein Unternehmen, das ist eine super Sache, toll. Bis man den ersten Mitarbeiter rausschmeißen muss, weil irgendwas nicht so läuft oder weil die Finanzen das nicht erlauben oder. Das finde ich halt, genau, das hat uns so ein bisschen geerdet auch immer mal wieder und wir mussten eben zwischendurch auch unsere, ja, ich sag jetzt mal einfach die Einstellungsphilosophie so ein bisschen ändern. Das kam sicherlich auch nicht zuletzt, da mussten wir einfach unseren Weg finden quasi.
Mhm. Wir sind hier beim Kalten Wasser Podcast. Ich habe es da zu Anfang schon mal auch angesprochen. Also das, was ihr vorher an der Uni gemacht habt, habt ihr ja jetzt auch weitergemacht. Das war ja dann keine große Veränderung. Was war dann so die erste größte Herausforderung für euch?
Die erste große Herausforderung? Eigentlich.
Oder ist es halt eher sowas, so ein stetiger Prozess?
Es ist eigentlich wirklich ein stetiger Prozess. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwo mal vor einer Herausforderung standen und dachten, boah, wie sollen wir das jetzt schaffen? Also ich glaube, Corona ist so eine Herausforderung, vor der alle stehen. Also es gibt einfach so viele Sachen aktuell, die man nicht so richtig planen kann, sei es Präsenzveranstaltungen, die jetzt für 2021 angefragt sind, wo aber allen Beteiligten klar ist, es steht noch auf ganz wackeligen Beinen. Ich glaube, das ist so die erste wirklich, wirkliche Herausforderung, wo wir jetzt dachten, okay, das ist jetzt so ein bisschen außerhalb unseres Wirkungsbereichs. Das ist ja auch, glaube ich, das, was für viele Leute so schlimm oder so schwer greifbar ist, dass einfach Dinge existieren, die außerhalb des Wirkungsbereiches von einem selber sind. Das ist ja eigentlich die schlimmste Erfahrung. Man muss halt mit Unsicherheit lernen, umzugehen. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel, die wir haben, was vielleicht auch ein Vorteil ist, dass wir so aus dem akademischen Bereich kommen, wo wir immer schon recht frei gearbeitet haben, dass einfach viele Sachen unsicher sind und dass man damit einfach so ein Stück weit leben muss, beziehungsweise das akzeptieren muss. Und das würde ich sagen. Also Corona und diese damit einhergehende doch enorm große Unsicherheit. Ich glaube, das ist so eine der Hauptherausforderungen, die wir jetzt hatten als Unternehmen.
Mhm. Unsicherheiten ist ein gutes Thema. Ich meine, das begegnet einem sicherlich des Öfteren. Oder gab es auch, Momente, wo ihr gemerkt habt, oh, das war jetzt nicht so schlau, dass wir in diese Richtung gegangen sind. Das hätten wir lieber anders machen sollen.
Die gibt es eigentlich ständig. Also man denkt ja ständig im Nachhinein, boah, das hätte man auch schlauer lösen können. Wüsste ich jetzt gar nicht so eine einzelne. Also wir lernen ja, also das ist ja eigentlich was man auch ständig in Deutschland eigentlich nicht genug betonen kann, ist ja einfach aus Fehlern zu lernen und da einfach weiter dran zu bleiben. Also ich glaube nicht, dass irgendwas, was wir machen, hundertprozentig perfekt ist und dass wir da nicht irgendwie noch was dran verbessern könnten. Es wäre schlimm, glaube ich, wenn's so wäre. Ich glaube einfach, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich einfach selber immer weiter kritisch zu betrachten und das Ganze weiter zu verbessern.
Ja, ich glaube, das hilft halt auch, innovativ zu bleiben. Und ich habe jetzt den Eindruck, ihr seid relativ innovativ, einfach mal zum Beispiel mal einen Podcast anzufangen und währenddessen halt rauszufinden, was so am besten funktioniert. Ich kann mich auch erinnern, ihr habt, ich weiß nicht, ob das auch noch aktuell ist, ihr macht ja auch so Schulungen zum Beispiel und habt dann mit einem Trailer so ein Life Escape Room konzipiert, wo man für seine Mitarbeiter das so ein bisschen mehr on hands das Thema IT-Security beibringen kann, worauf man achten sollte und welchen USB-Stick man vielleicht nicht aufheben sollte und einfach an den Laptop schließt. Wo ich dann auch den Eindruck habe, ja, ihr fasst das einfach mal an, macht das und guckt mal, wie es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann war es halt eine Sackgasse.
Genau, also ich glaube halt, alles ist irgendwie ein Prozess und alles ist irgendwie verbesserungswürdig und wir können uns 1000 Gedanken machen und wir machen uns natürlich bei vielen Sachen machen wir uns lange Gedanken, aber am Ende gibt's du wirst ja eh nie mit irgendwas entweder alle Leute glücklich machen oder deine Erwartungen zu 100% erfüllen. Ich glaube irgendwie ganz doll an das Pareto-Prinzip, also 20% des Aufwands sind 80% Ertrag. Und wenn ich erstmal 20% mache, ein 80%ig fertiges Produkt oder irgendein Output habe, dann feuere ich den lieber erstmal raus. Guck, kommt das an oder nicht und steck dann die restlichen 80%, die ich brauche, um annähernd perfekt zu sein, da rein. Als dass ich jetzt irgendwie sage, okay, das muss jetzt schon nahezu perfekt sein, bevor ich überhaupt damit rausgehe. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das einer der Punkte, die man so braucht, um vielleicht auch Gründer zu werden, einfach sich zu überlegen, okay, ich kann das jetzt zu 20%, man steht ja immer wieder als Gründer dadurch, dass man ja viele Positionen in Personalunion ist, aber meistens ja nur ein Fachgebiet hat, steht man ja eigentlich ständig vor dieser Situation, dass man irgendwas vielleicht mal gelesen hat, aber das jetzt eben so braucht, dass man es irgendwie besser kann und dann hilft eben das ungemein.
Beim Startup am Anfang ist es ja wahrscheinlich so, man muss sich um alles kümmern. Mittlerweile habt ihr Mitarbeiter. Wie sah dein Tagesablauf so ungefähr damals aus, als ihr angefangen habt in den ersten Wochen? Und wie sieht der heute aus? Unterscheidet sich da jetzt heutzutage mittlerweile?
Früher war es halt, also am Anfang war es halt wirklich recht viel an allen möglichen Enden und Ecken mit anpacken. Also sei es Webseite, sei es Veranstaltung. Heute ist es eher so, dass wir Sachen machen, die dann die Firma voranbringen. Natürlich auch nicht nur, gerade jetzt in der Corona-Krise muss man natürlich auch wieder an allen Ecken und Enden irgendwie anpacken, um die Herausforderungen zu meistern. Von daher, im Moment hat sich gar nicht so viel getan. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite im Moment mehr als jemals zuvor. Ich glaube aber auch daran, dass man halt irgendwie smart arbeiten muss. Also ich halte nichts von irgendwie 12 Stunden Arbeitstage und 20 Nachtschichten. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass das nicht gut ist für meine Arbeitsergebnisse. Und ich versuche einfach spätestens um 18 Uhr eigentlich den Laptop auszumachen und beziehungsweise nicht mehr Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Das ist ja auch das Problem. Die Sachen, die wir machen, dieses ganze Sicherheitsthema, das macht mir halt einfach Spaß. Also ich finde, das ist einfach sehr erfüllend, dass man so arbeiten kann. Ich glaube, es ist auch sehr privilegiert, dass ich am Laptop arbeiten kann. Also ich komme aus einem Kontext, der nicht privilegiert ist, der halt einfach, ein arbeitsloser Elternteil und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr ansprechend, eben einfach am Laptop zu arbeiten. Ich habe auch auf dem Bau gearbeitet. Im Winter ist das Beschissenste, was man machen kann, in irgendeiner halbfertigen Bude zu stehen und sich den Hintern abzufrieren. Deswegen glaube ich, dass ich eben auch nach 18 Uhr noch irgendwie Dinge tue, natürlich im Kontext der IT-Sicherheit, aber dann eher Sachen, die mir wirklich Spaß machen.
Was wäre das zum Beispiel? Ein Blogartikel schreiben oder?
Genau, Blogartikel schreiben, an meiner Promotion arbeiten, das macht nämlich auch sehr Spaß eigentlich. Es gibt immer Sachen, die nicht Spaß machen, egal in welchem Bereich, aber so grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon sehr erfüllend, sehr privilegiert und da bin ich sehr froh drum. Deswegen, ja, aber ich versuche eben ganz gezielt Pausen zu machen und nicht eben diesen 24/7-Hustle, der da irgendwie oft ja mitschwingt bei diesem ganzen Startup-Thema, irgendwie mitzugehen, weil, also ich glaube nicht daran, der Chris glaubt auch nicht daran, dass man irgendwie 24/7 nur mit seinem Startup zu tun haben muss. Vielleicht wären wir noch besser, wenn wir das tun würden, vielleicht aber auch nicht.
Also ihr seid keine Sprinter, ihr seid eher Marathonläufer und guckt aber auch darauf, dass es euch persönlich gut geht, ne? Damit das auch irgendwie eine langfristige Sache ist und ihr wollt nicht irgendwie jetzt innerhalb von 5 Jahren irgendwie ein geiles Startup aufbauen, was ihr dann irgendwie für ein paar Millionen verscherbelt. Das ist ja auch so, glaube ich, manchmal der Traum von Leuten, die irgendwie was starten. Das klingt ja jetzt hier so ein bisschen mehr, dass ihr wirklich eure Leidenschaft zum Beruf macht und einfach das größte Glück für euch ist, dass ihr tagtäglich euch mit dem Thema beschäftigen könnt, was euch halt Spaß macht.
Genau, das ist es im Endeffekt. Also, und dass das Ganze halt noch erfolgreich ist, ist natürlich umso schöner. Aber im Endeffekt ist es genau das, was du sagst. Also einfach die Möglichkeit, hier sich ausleben zu können, irgendwie halt auch trotzdem, ich sag jetzt mal, ein Stück weit Geld zu verdienen und sich dabei aber nicht kaputt zu machen oder vor allen Dingen, was ja noch viel schlimmer ist, sich für jemand anderen kaputt zu arbeiten. Ja, das Ganze hat natürlich auch ein bisschen, kommt natürlich dann auch Unsicherheit mit, aber ich glaube, aktuell ist ja fast nirgendwo so richtig eine Jobgarantie oder eine Sicherheit und deswegen, also glaube ich, ein ganz gutes Format.
Man lernt ja sehr viel, wenn man ein Unternehmen aufbaut und so weiter. Gibt es eine Lernerfahrung, für die du wie besonders dankbar bist, die du in der Anfangsphase von Aware 7 machen durftest?
Eigentlich lerne ich ja jeden Tag. Also immer gerade so die Themen, die halt nicht im technischen Kontext liegen. Da bin ich eigentlich jeden Tag froh drum, dass ich die lernen kann. Ich glaube, das ist einfach, da fällt mir jetzt auch schwierig, eine ganz konkrete Sache irgendwie rauszupicken. Ich glaube, alles, was irgendwie mit Mitarbeitern zu tun hat, da bin ich ganz froh, das gelernt zu haben. Und ich sag jetzt mal so, diesen ganzen administrativ-finanziellen Teil von so einem Unternehmen, den man ja auch mit bearbeiten muss. Ich glaube, davon so ein bisschen Verständnis zu haben, das hilft mir auch in vielen, vielen Bereichen. Also genau.
Ja, also eher so Dinge, die man jetzt nicht unbedingt in einem wissenschaftlichen Paper nachlesen kann, sondern die man eigentlich nur lernen kann, wenn man mittendrin steckt und das machen muss.
Genau, also eigentlich, genau, also dass man einfach mittendrin ist und sich eigentlich immer wieder hinterfragt, das alles hinterfragt, kann ich das irgendwie besser machen? Ich glaube, das ist ein ganz guter Schritt. Und dann ist das Wasser auch oft nicht so kalt, wie man eigentlich erst denkt, sondern dann geht's eigentlich.
Wenn man erstmal reingesprungen ist, die ersten Kraus gemacht hat, dann ist der Körper auch, hat sich an das Wasser gewöhnt. Wie sieht's aus? Hast du noch einen Tipp, vielleicht, wenn du dich nicht entscheiden kannst, auch gerne zwei, für Menschen, die irgendwie eine Idee haben und ja nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder auch irgendwie vielleicht noch Angst haben, Bedenken haben oder auch Zweifel haben.
Du hast ja schon gehört, ich glaube halt, mal einfach anzufangen ist wichtig, also was auch immer es ist, was man anfangen will, also einfach das Ganze jetzt mal loszugehen mit kleinen Schritten, also dieses blöde Smart, also es sollte irgendwie messbar sein und nachvollziehbar, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sag irgendwie, okay, in einer Woche möchte ich einen Blogartikel haben oder ich möchte in einer Woche möchte ich einen Kunden in der Customer Journey oder so einmal durchmodelliert haben. Irgendwie sowas, also kleine Ziele und dann Schritt für Schritt einfach weitergehen. Ansonsten gibt's ja viele Hilfsangebote mittlerweile für Gründer, wo man sich Hilfe holen kann. Das ist dann eben meistens nur die, ich sag jetzt mal, shiny Welt, wo es um das Recruiting geht, um Expansion, um wie werde ich die Ultra-Vertriebsmaschine. Da werden meistens die Schattenseiten eben nicht so beleuchtet, aber auch da kann ich nur sagen, ich glaube, die Probleme werden nicht größer, wenn man sie halt irgendwie verschleppt, sondern man muss sie anpacken und halt das Beste daraus machen. Und ansonsten, es hilft eigentlich immer irgendwie zu lesen, nicht im Internet unbedingt, sondern sich zu schauen, okay, gibt's zu dem Thema ein Fachbuch, irgendwie aus, ich sag jetzt mal, wissenschaftlichen Verlägen, wo das Ganze irgendwie so ein bisschen fundiert ist und sich da mal anzufangen einzulesen. Oder im Internet gibt's ja oft auch dann die, zum Beispiel Quellenverzeichnis, einfach zu schauen, okay, was steht denn da drin? Kann ich da irgendwie weiterkommen? Ich glaube, ganz viele Sachen stehen ja schon irgendwo geschrieben, man muss sie halt nur finden. Im Zweifel hilft auch mal eine ganz einfache Google-Suche auch weiter.
Hast du, fällt dir gerade spontan ein Buch ein, was du vielleicht gerade liest oder was du gelesen hast und gemerkt hast, ja, da konnte ich ganz schön viel mit rausnehmen.
Am Anfang zum Pitchen, How to Sell Anything, fand ich ganz gut. Das war so ein bisschen weird mit so, der hat irgendwie mit so Frames gearbeitet, die man gegeneinander spielen lässt. Das war so ein bisschen, also das Ding ist ja auch, es gibt viele amerikanische Bücher, wo so dieses amerikanische Mindset drinsteckt, von wegen over, also irgendwie ja dieses ich bin besser und immer alles nur hoch zu loben irgendwie. Aber das war eigentlich ganz gut. Hier, 10-Day-MBA, das war auch noch ein gutes Buch. Das liegt hier unter meinem Schreibtisch. Für alles so, was irgendwie mit Business Administration zu tun hat, da steht alles relativ kurz und kompakt drin. Ist ein bisschen älter schon, merkt man dem vom Schreibstil und von den Grafiken an, ist aber tatsächlich, um so einen Überblick zu bekommen, auch gar nicht schlecht in allem zu Business Administration.
Ja, ich glaube, so eine Idee, wenn man eine Idee hat, ist man selber ja erstmal sehr überzeugt von der Idee, aber dann andere auch davon zu überzeugen oder auch, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, wo man was verkauft, andere Leute davon zu überzeugen, ist, glaube ich, am Anfang eine Sache, da muss man erstmal reinkommen. Und da hilft es natürlich auch, also vom ersten Vortrag in der Uni, da hat man ja auch erstmal vielleicht ein bisschen Schiss gehabt und gleiche wird es wahrscheinlich bei euch auch gewesen sein, wenn man das erste Mal so wirklich sein Produkt verkaufen muss, ne?
Es ist, es ist im Endeffekt so wie, ich weiß nicht, ob du Gemischtes Hack hörst, da geht es ja auch viel um so Comedy und was muss man tun, um erfolgreicher Stand-Up-Comedian zu werden? Das habe ich irgendwie letztens gehört. Hier, das hat der Felix Lobrecht dann, glaube ich, erzählt. Wahrscheinlich, der andere ist der Autor. Er hat gesagt, man muss halt einfach immer wieder auftreten. Und ich glaube, so ist es auch bei egal, was man egal, was man macht. Man muss es halt immer wieder versuchen. Also man muss immer wieder sagen, okay, ich mache das jetzt. Und auch wenn der erste Pitch wird halt scheiße sein. Und es wird auch, selbst wenn er gut ist, wird es immer wieder Punkte geben, die quasi die Jury oder wer auch immer da sitzt, nicht so gut findet. Und deswegen, also das meinte ich eben, als ich sagte, lieber 20% Arbeit erstmal reinstecken und probieren und dann verbessern. Es wird ja auch, keine Ahnung, egal wie gut irgendwelche Produkte sind oder irgendwelche Dinge, die man so veröffentlicht, es wird immer irgendwie Punkte geben, die man hätte besser machen können, die man aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aber ich glaube, erstmal zu sagen, okay, ich mach das jetzt erstmal so und bin dann aber auch offen für Kritik, die konstruktiv ist und verbessere mich, beziehungsweise das, was ich da habe. Das ist ein ganz wichtiger und ganz essentieller Punkt. Und solange man dafür offen ist und man eben den Mut hat, einfach mal zu pitchen, seine Idee und es dann weiterzuentwickeln, oft gibt es ja dann auch ganz tolle Gespräche, wo man dann so Ideen weiterführen kann. Und nochmal auch ganz andere Blickwinkel wirklich bekommt. Und darum geht's ja eigentlich. Es wird ja nie, oder außer es ist ein richtiger, was darf ich im Podcast sagen, außer es ist ein richtig schlechter Mensch, wird er ja auch nicht dich als Person angreifen, sondern höchstens das, was du getan hast. Und wenn du da aber Arbeit reingesteckt hast und er greift es trotzdem nicht konstruktiv an, dann ist er eben auch eine schlechte Person. Deswegen, da würde ich, wenn du da Arbeit reingesteckt hast und wenn du das vorgetragen hast, dann kann dir eigentlich nichts passieren, weil du bekommst objektive Kritik, aber sie ist eben immer Kritik an dem, was du getan hast, was du ausprobiert hast. Und wenn du eben selber mit der Einstellung da reingehst, das habe ich jetzt einfach mal ausprobiert, ich will mal gucken, wie das so ist, dann wird es schon passen am Ende.
Mhm. Ja, ich meine, ohne Feedback kann man ja auch nicht, kann man sich nicht verbessern. Und die Frage ist halt, wie man sowas aufnimmt. Und manche Leute sind von sich aus schon so ein bisschen oder wirken sehr harsch, aber meinen es auch gar nicht so böse. Es gibt ja auch genug Stories. Ich glaube, hier die J.K. Rowling, die ihr Buch Harry Potter bei verschiedenen Verlagen vorgestellt hat und überall abgewiesen worden ist, aber einfach nicht aufgegeben hat. Irgendwann hat dann irgendein Verlag gesagt, ja, machen wir. Und dass man sich dadurch halt einfach nicht auch ja abschrecken lässt oder ja dabei bleibt und nicht direkt aufgibt, wenn es beim ersten Mal nicht gut funktioniert hat oder so, wenn man sich das vorgestellt hat. sondern dass man hingeht und es vielleicht nochmal probiert und auch eventuell nochmal ein bisschen was anpasst.
Ich glaube, wichtig ist vielleicht auch für einen selber, wenn einem das hilft, sich einfach mal in die andere Rolle reinzuversetzen, also in die, dem man das gerade vorstellt. Man bekommt ja oft auch Sachen vorgestellt oder vorgeschlagen und denkt sich, was für ein Scheiß. Aber wenn man dann halt mal so 2-3 Minuten drüber nachdenkt, dann ist es halt auch doch nicht so. Und wenn man das jetzt nicht gerade irgendwie, also es gibt ja immer schlechte Tage. Es wird vielleicht auch mal irgendjemanden geben, der sagt, boah, das ist absolute Kacke, einfach weil der vorher einen schlechten Tag hatte. Das passiert mir auch oft, dass ich zumindest denke, was ist das jetzt für eine Idee? Das kann ja nicht funktionieren. Und ich glaube, das gehört halt einfach dazu. Aber ich glaube, wichtig ist halt, dass man darüber reflektiert und es beim nächsten Mal besser macht, einmal als derjenige, der es eben empfängt. Und sich aber auch genauso darüber im Klaren ist, dass halt jemand anders, der das vielleicht jetzt erstmal schlecht aufgenommen hat oder vielleicht auch gesagt hat, boah, ist das scheiße, dass der vielleicht einfach auch einen schlechten Tag hatte oder da jetzt gerade aufgrund seiner Situation nicht so ganz hintersteigen konnte vielleicht. Ich glaube, einfach so ein bisschen Empathie ist da vielleicht das Stichwort, dass man auf der einen Seite eben Empathie einfordert, auf der anderen Seite aber auch selber empathisch ist und sich in andere Leute zumindest ein Stück weit reinversetzen kann.
Ja, also ich finde das auch sehr hilfreich, vor allem auch natürlich dann beim Thema Mitarbeiterführung kommt Empathie auch wieder mit rein. Ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, da sollte man versuchen, dass man sich in der Richtung auch stetig weiterentwickelt, wenn man jetzt nicht der von sich aus der empathischste Mensch ist. Ja, cool, super, super, super viele Tipps schon zusammengekommen. Ich will vielleicht noch einmal zum Thema IT-Security shiften. Hast du noch irgendwie einen Tipp für Leute, worauf sie auf jeden Fall achten sollten, wenn man anfängt, irgendwie was aufzubauen, zum Beispiel eine Webseite, was gerne mal so ein häufiger Fehler ist, worauf man nicht achtet, was ist so ein häufiges Ding. Man soll jetzt keinen Link vom Prinz aus Nigeria klicken, aber ja, was.
Der häufigste Fehler ist eigentlich, IT-Sicherheit nicht direkt mitzudenken. Also viele Sachen würden sich einfach vermeiden lassen, wenn man von Anfang an zumindest so als irgendwie als zumindest ja irgendwie mittelwichtiger Stakeholder IT-Sicherheit mitdenkt. Egal, ob man eine App macht oder eine Webseite oder sonst irgendwas. Wenn ich einfach eine Webseite habe, dann sollte ich zumindest irgendwie für meinen Admin-Zugang zu der Webseite, wenn ich einen Shop betreibe oder sowas, zumindest irgendwie ein einigermaßen sicheres Passwort wählen. Am besten mit 2-Faktor-Authentifizierung absichern. Dann habe ich schon mal einiges getan und eben, wie gesagt, einfach von Anfang an mitdenken, vielleicht auch. Auch IT-Sicherheit kostet nun mal Geld, also das ist ja einfach Fakt und bringt erstmal keinen direkten, die Fachsprache ist dann Return on Investment, also ich bekomme nicht direkt was zurück für das Investment, was ich tätige.
Ja, es ist wie mit dem Klimawandel, glaube ich, ne? Also da sieht man jetzt auch noch nicht direkt, wenn man Solarenergie investiert, dass man dadurch einiges sparen kann in der Zukunft.
Genau.
Wenn man dann mal gehackt wird.
Und dass man vielleicht auch anderen Leuten so ein bisschen Angst nimmt und vielleicht auch ein bisschen Zukunft gibt oder deren Daten dann eben absichert in dem Fall von IT-Sicherheit. Deswegen, das kostet erstmal Geld, aber es schützt eben am Ende Unternehmen, Unternehmenswerte und vor allen Dingen auch die Kunden, die ich habe. Im Optimalfall habe ich ja irgendwie Kunden. Eben davor, dass deren Daten veröffentlicht werden. Je nachdem, was auch veröffentlicht wird, wenn es jetzt irgendwie Konstruktionszeichnungen sind, Gesundheitsdaten oder kann das ja auch wirklich mal an wirklich die Kronjuwelen gehen. Und wenn ich irgendwie datengetrieben irgendwas machen will, dann sollte ich auf jeden Fall IT-Sicherheit mitdenken.
Ja, ich glaube, ich glaube, für viele ist es halt am Anfang, die sind jetzt kein großes Unternehmen, die irgendwie schon 3, 4, 5 Leute haben, die sich nur mit IT-Sicherheit des Unternehmens beschäftigen. Sondern wenn du am Anfang noch klein bist, dann ist IT-Sicherheit was auch irgendwie bei dir am Gründer liegt. Und wenn du dich selbst damit nicht auskennst, wie es jetzt bei euch der Fall war, dann muss man gucken, dass man da ja auch relativ kostengünstig, das ist wahrscheinlich dann auch immer die Prämisse, da das hinkriegt, dass man ja mit einem möglichst guten Return on Investment das gut und sicher aufbauen kann.
Genau, IT-Sicherheit ist eben auch immer sehr individuell am Ende des Tages, weil ich muss immer gucken, was schütze ich. Und im Internet, das ist leider ja in allen Bereichen so, ich kann alles ins Internet schreiben, wenn ich möchte. leider gibt es halt auch beim Thema IT-Sicherheit, dadurch, dass es ja auch nie stillsteht, gibt es auch viele Tipps, die man gar nicht mehr so umsetzen kann. Also wer allein mal versucht hat, irgendwie eine WordPress-Instanz zu installieren aktuell, der findet ja, wenn er WordPress installieren gibt, zig Installationsanleitungen. Davon ist aber nur eine aktuell und wenn ich mich für eine andere entscheide, dann funktioniert es nicht. Und so ist es bei IT-Sicherheit auch. Deswegen ist mein Appell eigentlich lieber, wirklich Zeit dafür nehmen entweder oder sich eben irgendwie beraten lassen zum Thema IT-Sicherheit. Was kann man da tun, um wirklich auch mit kleinen Schritten schon mal eine Menge zu machen und sich zumindest abzuheben. Man muss nicht schneller schwimmen als der Hai, man muss nur schneller schwimmen als die anderen Fische, um im Wasser zu bleiben.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Thema, was man nicht vernachlässigen sollte. Ich krieg selber mit, ich bin ja im Ingenieurbüro tätig, kriegt da auch öfter jetzt mit, dass da Hacks stattgefunden haben auf irgendwelche Stadtwerke oder so. Und das hat dann schon große Auswirkungen auch. Klar ist man als kleines Unternehmen dann noch nicht, ich sag mal so die Zielscheibe, aber ich glaube, das erspart einem viel Arbeit, wenn man direkt schon von Anfang an damit beginnt und hängt natürlich auch alles davon ab, was man für Daten hat, sag ich mal. Wenn du jetzt irgendwie Kundendaten hast, die willst du natürlich besonders schützen, deutlich mehr als jetzt irgendwie ein Blog zum Beispiel.
Ja, und gerade in Deutschland ist es eben, sind es auch vermehrt eben Mittelständler und kleine Unternehmen, weil das eben ja der Motor und die Quelle der Innovation ist in Deutschland. Die können sich auch nicht davon freisprechen, dass sie nicht Opfer von Angriffen aus dem Internet werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade als innovatives Unternehmen seine Einzigartigkeit und Geschäftsfähigkeit eben zu schützen. Deswegen kann man eben eigentlich nicht früh genug anfangen und entweder man investiert selber die Zeit da rein oder kann es eben irgendwie, weil man es gelernt hat, oder man muss eben eigentlich sich da Hilfe holen.
Ja gut, bei kleineren und mittelständischen Unternehmen ist wahrscheinlich dann auch die Hürde für diejenigen, die da was abgreifen wollen, nicht so hoch, weil die entsprechend vielleicht noch nicht die Vorrichtungen, die Vorkehrungen getroffen haben.
Genau, leider ist es so, dass wir oft bei solchen Tests dann Scheunentore vorfinden, also wo es wirklich ein Wunder ist, dass da noch nichts passiert ist. Oder
mit Neonlichtern hier lang.
Ja, genau. Vielleicht ist auch schon was passiert, aber es lässt sich halt nicht mehr nachvollziehen, weil natürlich moderne oder Gruppen, die irgendwie politisch gesponsert sind oder motiviert sind, das dann eben schaffen, auch teilweise ohne Spuren zu hinterlassen, wenn ich noch nichts getan habe für die Detektion von solchen Vorfällen. Und da muss man einfach wirklich auf der Hut sein.
Okay, super. Dann haben wir zum Thema IT-Sicherheit auch nochmal ein bisschen was gelernt hier. Vielen Dank dafür. Ja, wir sind auch am Schluss jetzt angekommen und kurze Frage noch, wie kann man am besten in Kontakt treten mit dir, wenn man nochmal eine Frage hat zum Thema IT-Sicherheit, zum Beispiel LinkedIn?
Genau, LinkedIn, Matteo Große-Kampmann heiße ich da, ich glaube, ich bin auch der Einzige, bin mir aber nicht ganz sicher. Dann halt das übliche Xing, genau, über die Firmen-E-Mail matteo@aware7.de. Bei Twitter bin ich @pizzahacks, das ist aber eher so mein technischer Output. Und ansonsten gibt's ja überall auf unseren Webseiten Telefonnummern und wenn man da lieb fragt, kommt man auch bis zu mir und dann beantworte ich da auch Fragen. Also das, genau, das ist in der Regel kein Problem. Ich habe, glaube ich, genügend Kontaktpunkte zur Außenwelt, um mich zu erreichen.
Dann, also ich werde das alles nochmal hier verlinken auch in die Shownotes zum Nachlesen und ja, bedanke mich bei dir, Matteo, für die Einblicke in die IT-Welt und auch in die ersten Schritte und Entstehungsgeschichte von Aware 7. Schaut oder hört euch gerne nochmal, wenn ihr Interesse habt an IT-Security, den 7-Cast von Matteo an und ich glaube auch viele von euren Mitarbeitern, die ihr macht das so im Wechsel, glaube ich, ne, mit den Moderationen.
Genau, das wechselt ständig. Vielleicht ist es, das ist auch so ein Punkt, vielleicht ist es was völlig falsch ist, was in jedem Podcast-Ratgeber steht, dass man auf jeden Fall immer einen festen haben sollte, aber genau, das haben wir irgendwie anders gelöst und es funktioniert auch irgendwie und ja, deswegen mein Fazit ist, lieber 20% und dafür 80% Ertrag ernten als 80% noch weiter mehr zu machen und dann nur noch.
Und 0% Output zu haben. Schöne Schlussworte. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören, zum Einschalten. Und in 2 Wochen geht's dann wieder weiter mit der nächsten Episode. Schön, dass ihr dabei wart. Genau, lasst gerne Feedback da. Bei Instagram ist das am einfachsten unter @kalteswasserpodcast. Und Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald.